Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Es geht jetzt um alles für VW, nicht nur um bessere Zahlen, sondern um die nackte Existenz. Denn der Konzern mit Fabriken im ganzen Land hat die Kosten nicht schnell genug gesenkt. Nun muss der Vorstand Überkapazitäten mit harten Schnitten abbauen. Die Werke in Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm stehen auf der Kippe. Bis zu 100.000 Arbeitsplätze könnten wegfallen. Bis in den Abend saß der Aufsichtsrat zusammen, vorerst ohne Ergebnis. Die Unsicherheit bleibt. Angelika Henkel aus Wolfsburg.
Da kommen Sie, nach stundenlanger Sitzung des VW-Aufsichtsrats mit dem Vorstand. Was ist jetzt mit möglichen Werkschließungen? Auf die wichtigste Frage keine Antwort. Die Sitzung war geheim. Aber so viel, Standorte dicht machen, das sei mit dem Land Niedersachsen, Mitglied im Aufsichtsrat, nicht zu machen.
Also wir müssen die Beschäftigten jetzt informieren. Das wird vor allen Dingen Aufgabe des Vorstands sein, zu informieren, wie weit sind wir im Prozess. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir über Zukunftsfähigkeit der Standorte sprechen? Was sind die Erfolge, die auch an den Standorten schon erzielt wurden?
Heute Morgen mehr Kommunikation. Wichtiges nicht aus den Medien erfahren, sondern von den Chefs selbst. Das klingt heute auch bei den Protesten der IG Metall an. Und man muss nicht hier arbeiten, um zu verstehen, was es bedeuten würde, wenn etwa hier in Hannover die Drehkreuze stillstünden, der Eboli woanders gebaut werden würde.
Ich habe Familie, Kinder und das macht mir schon Sorgen.
Ja, kein gutes Gefühl, ne? Ich hoffe, dass das hier, dass das Land, dass das hier alles erhalten bleibt, ne?
Ohne die Zustimmung vom Land Niedersachsen und der Arbeitnehmerseite läuft bei Volkswagen nichts. Am Abend teilt VW erste Details mit. Die Produktpalette solle um etwa die Hälfte reduziert werden. Der Vorstandsvorsitzende erklärt in einem Video:
Gerade jetzt kommt es darauf an, die ganze Stärke unseres Konzerns zu entfalten, Synergien über alle Marken und Regionen hinweg maximal heben, Kosten senken und unsere Effizienz weiter steigern.
Ob solche Worte bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Wogen glätten? Schwer vorstellbar nach diesem ersten Protesttag in Hannover, Emden, Zwickau, Neckarsulm und Wolfsburg.
Annette Deutzkens hat den Tag bei VW in Wolfsburg beobachtet. Annette, fast 4 Stunden Sitzung. Um wie viel ist man sich da denn näher gekommen?
Ich würde sagen, man ist sich kaum näher gekommen. Zum Beispiel haben wir danach die Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo gehört. Sie stellt dem Vorstandschef ein Ultimatum. Sie sagt, bis morgen soll sich Oliver Blume gegenüber der Belegschaft erklären, wie es denn jetzt genau weitergeht. Das ist schon ziemlich ruppig. Und dann haben wir eben den Vorstandschef selbst gehört in einer sehr allgemeinen Videobotschaft an die Beschäftigten, wo er so ganz allgemein die Lage erklärt. Dazwischen ist irgendwo das Land Niedersachsen. Das versucht fast so ein bisschen moderierend aufzutreten. Und ich muss sagen, das erinnert alles ganz schön an 2024. Da gab es diese Debatte ja schon einmal um Werksschließungen, um Jobabbau. Und damals hat man dann nach langem Ringen einen Kompromiss gefunden. Und auch diesmal ist klar, es muss so einen Kompromiss geben. Das wissen alle. Im Moment scheint noch völlig offen, wie der aussehen kann. Aber alle wissen, allzu viel Zeit dafür ist nicht. Die Lage ist ernst. Und deswegen muss dieser Kompromiss in der nächsten Zeit gefunden werden. Wir wissen, dass der Aufsichtsrat in relativ hoher Taktung auch demnächst Tagen wird.
Annette, danke für die Einschätzung.
Gerne.
Tomahawks, so nannten die Ureinwohner in Nordamerika ihre Kampfbeile. Und Tomahawks, das sind heute amerikanische Flugkörper, die von Mitteleuropa aus Moskau angreifen könnten. Kein europäisches Land hat sie. Und das gilt spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine als schwere Sicherheitslücke. Deshalb wollten eigentlich die USA solche Systeme in Deutschland stationieren. Donald Trump hat das gestoppt. Nun aber, so verkündete Kanzler Merz heute stolz im Bundestag, gesteht er zu, dass die Bundeswehr Tomahawks bekommt. Aber natürlich auch selbst bezahlt. Claudia Buckenmeier.
Bundeskanzler Merz, frisch zurück vom NATO-Gipfel, das Selbstbewusstsein gestärkt. Das Ergebnis übertreffe alle seine Erwartungen. Auch weil US-Präsident Trump Ja gesagt hat. Deutschland darf wohl bald weitreichende Marschflugkörper aus US-amerikanischer Produktion kaufen.
Wir schließen damit eine wichtige strategische Lücke in unserer Verteidigung. Und wir werden gleichzeitig daran arbeiten, eigene europäische Systeme zu entwickeln und in Europa zu stationieren.
Und um solche Marschflugkörper geht es, hier von einem US-Schiff abgefeuert. Deutschland will nun landgestützte Systeme kaufen, Startgeräte vom Typ Typhon und Tomahawk-Marschflugkörper. Ihre Reichweite beträgt ca. 1600 Kilometer. Sie sind schwer zu orten. Und sie haben keinen nuklearen Sprengkopf. Es ist ein weiterer Rüstungskauf der Regierung, um die NATO-Verteidigungsziele zu erreichen und den angekündigten Abzug von amerikanischen Fähigkeiten zu kompensieren. Bei der Opposition stoßen die Milliardenbeträge für Aufrüstung insgesamt auf deutliche Kritik.
Sie zelebrieren regelrecht ihren Rüstungsrausch und haben niemanden, der eigentlich an die Waffe möchte.
Sie erhöhen die Steuern für Zucker und Alkohol, damit bei Rheinmetall die Sektkorken knallen.
Vorwürfe, gegen die sich Merz verteidigt. Wir haben verstanden, sagt er, dass wir unsere Sicherheit nicht einfach auslagern können.
Und was sonst noch passiert ist heute, Romy, hast du im Überblick?
Der Bundestag kann morgen über die geplanten Änderungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung abstimmen. Das Bundesverfassungsgericht wies Eilanträge der Opposition ab. Abgeordnete der Grünen und der Linkspartei hatten kritisiert, angesichts zahlreicher kurzfristiger Änderungen nicht genug Zeit zu haben, den Gesetzentwurf zur Gesundheitsreform durchzuarbeiten. Während der Hitzewelle im Juni sind offenbar deutlich mehr Menschen in Deutschland gestorben als sonst um diese Jahreszeit. Das geht aus einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts hervor. In einer Berechnung zur hitzebedingten Sterberate werden mehr als 4000 zusätzliche Todesfälle aufgeführt. Im Februar hatte ein Mann in Rheinland-Pfalz bei einer Ticketkontrolle auf einen Zugbegleiter eingeprügelt. Der Bahnmitarbeiter starb daraufhin. Heute hat das Landgericht Zweibrücken das Urteil gegen den Angeklagten gesprochen. Der 26-Jährige muss wegen Körperverletzung mit Todesfolge für 10 Jahre ins Gefängnis.
Bonnie Tyler ist tot. Die Älteren haben zu ihren Balladen eng umschlungen getanzt. Die Jüngeren kennen sie von den 80er-Jahre-Partys. Sie ist einer der wenigen Rockstars, die es geschafft haben, mit ihren Songs Generationen zu verbinden. Geboren in Wales, stand sie mehr als ein halbes Jahrhundert auf den Bühnen dieser Welt. Nun ist sie im Alter von 75 Jahren gestorben. Aber ihre Stimme bleibt. Ann-Britt Backenbüll.
Bonnie Tyler. Mit diesem Song beginnt Ende der 70er eine Weltkarriere. Geboren 1951 im walisischen Skewen als Gaynor Hopkins. Sie arbeitet als Kassiererin, singt abends in Pubs. Zwei Musikproduzenten entdecken sie. Ihre Reibeisenstimme entsteht eher zufällig, nach einer Stimmbandoperation. Ich durfte 6 Wochen lang nicht sprechen und das fiel mir echt schwer. Aus lauter Frust habe ich irgendwann geschrien. Das war's dann. Aber zum Glück habe ich's gemacht. Ihr Markenzeichen macht sie zur Rocklegende der 80er. Es folgen Welthits wie Total Eclipse of the Heart, Millionen verkaufte Platten, Konzerte rund um den Globus. Ich hatte ein wundervolles Leben. Eine Stimme nie perfekt und doch unverwechselbar. Und so gefeiert von ihren Fans.
Bonnie Tyler. Mein persönlicher All-Time-Favorite ist übrigens Lost in France. Und das nicht wegen des Fußballspiels heute Abend. Morgen um 21.45 Uhr ist Jesse Wellmer hier zur Stelle. Und wir geben wieder ab zu Esther Sedlacek und Bastian Schweinsteiger nach Boston. Tschüss und lassen Sie sich's gut gehen.